Vielen Dank für die Lieder. Ich habe echt, die spiegeln all das wider. Eigentlich ist alles gesagt. Ich kann vielleicht nur noch mal eine Geschichte darunter packen und das noch mal ein bisschen plastischer machen. Aber eigentlich ist alles gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Zeiten kennt, wo ihr Fragen stellt und sagt, was ist in meinem Leben eigentlich los? Und die Frage nach Gott, wo ich dann sage, Gott, wo bist du? Hast du mich vergessen? Bist du überhaupt noch mit mir? Ist der noch unter uns oder nicht? Ich finde, das sind Fragen, die eine Zeit in unserem Leben aufzeigen, in der wir jeden Tropfen Hoffnung, Veränderung und Aussicht auf Besserung gierig aufnehmen. Unser Leben weist manchmal solche Dürrezeiten auf. Und deswegen habe ich die Predigt unter das Motto gestellt, das Ende meiner Dürre. Für manchen ist es ein Fragezeichen. Mancher kann zurückblickend ein Ausrufezeichen darunter setzen. Zeiten, wo die eine oder andere Sicherheit wegfällt oder auch nur scheinbar wegfällt. Auf die wir gezählt haben, mit der wir fest gerechnet haben, von der wir ausgegangen, dass sie da sein wird und sie ist auf einmal nicht da. Sie bricht weg. Und was mache ich dann? Etwas läuft anders, als wir uns vorgestellt haben. Und dann kommt auch mal nicht selten der verstörte Blick in Richtung Gott, so nach dem Motto, verstehe gerade gar nichts mehr. Was willst du? Wo soll das hinführen? Was soll das überhaupt? Wie soll das enden? Und wisst ihr, wenn wir nicht diese Psalmen und diese Lieder hätten, die ihr im Lobpreisblog gelesen und wie die wir zusammen gesungen hätten, dann wären wir ja nicht hier. Wenn es keine Hoffnung geben würde, würden wir ja nicht hier sein. Und deswegen möchte ich eine Begebenheit lesen, von so einer Zeit handelt. Und sie spielt während der Wüstenwanderung des Volkes Israel ab. Wisst ihr, das heißt, sie stehen nicht danach, das heißt, wir sind danach und wir können rückblickend auf diese Geschichte schauen, hier schön bequem, warm, ich hoffe, ihr habt alle gut gefrühstückt und es geht uns gut, wir mussten zwar eine Umleitung in Kauf nehmen, aber sind alle rechtzeitig angekommen und also es geht uns gut und jetzt sitzen wir so bequem in unseren Stühlen und diskutieren mal über das Volk Israel. Was sie denn alles falsch gemacht haben. Dabei dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Sie waren mittendrin in dieser Zeit. Und mittendrin in dieser Wüste, in dieser Dürre. Sie waren dem ausgesetzt. Sie hatten keinen Campingstuhl oder Kühlschrank oder Campingwagen, wo sie dann sagen würden, ja, ich steig mal aus, mach mal eine Pause. Schau mir das Ganze mal von der Seite an. Ging nicht. Und es war nicht viel Zeit seit ihrem Auszug aus Ägypten vergangen, genauer gesagt nur 2 Monate aus ihrem Auszug. Und in dieser Zeit haben sie wahnsinnig viel erlebt. Ja, Wunder, Schwierigkeiten, aus denen Gott sie erlöste und auslöste, die er für sie löste. Sie sind losgezogen mit ganzer Familie, bepackt. Die Viehherden hinterhertreiben und ich habe mal hier so eine, ich weiß jetzt nicht, ob man das genau gut sieht, aber ich habe das mal versucht so schematisch darzustellen. Also sie haben ja die 10 Plagen miterlebt, das heißt, sie haben es gesehen, sie haben vielleicht hautnah miterlebt, auf jeden Fall zumindest die letzte war es dann so, dass sie verschont blieben, die das gemacht haben, was Gott gesagt hat. Und dann erleben sie, wie das Volk und der Pharao, wenn sie hier gesagt haben, nein, nein, ihr dürft nicht gehen, wo sie dann sagen, jetzt geht doch mal endlich, seht zu, dass ihr wegkommt, nehmt alles mit, geht, wohin ihr wollt, bloß geht. Geht im Frieden, aber geht, ja. Genau, und dann ziehen sie aus und dann erleben sie, wie sie durchs Meer ziehen, sie erleben, wie sie dann auf einmal kein Wasser haben, sie erleben, wie sie dann auf einmal, wie das Proviant zu Ende geht, ja, und dann befinden wir uns hier. Hier, bei dem grünen Balken. Es geht wieder, sie kommen um die nächste Ecke, sie kommen an die nächste Station und merken, da ist kein Wasser. Und in 2. Mose 17, 1 bis 7 lesen wir diese Begebenheit, die mich sehr an mein eigenes Leben erinnert. Und ich mag die Wüstenwanderung. Nicht, weil da so viel schief gelaufen ist, es ist wirklich viel schief gelaufen da, aber weil sie mich an mein Leben erinnert. Und die erdet mich und sagt, hey, heb nicht ab. Schon da ist das nächste Ding. Und ich denke, wir können hier einige Parallelen zu unserem Leben finden. Es hat sich seit der Zeit, glaube ich, nicht viel verändert. Denn das, was wir dort erleben, ist sehr menschlich. Das Volk Israel erlebt hier, wie Gott ihr Bedürfnis stillt. Und in diesem Fall war es der Durst. Ich möchte mit euch den Text lesen. Ihr habt ja auch die Bibeln da. 2. Mose 17, Abvers 1. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tagesreisen, wie ihnen der Herr befahl. Und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen? Dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm, tritt hin vor das Volk und nimm einige von den Ältesten Israel mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herausfließen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Wisst ihr, Israel hatte Durst. Sie waren unterwegs. Sie waren aufgebrochen, voller Euphorie. Die Ägypter haben sie getrieben und gesagt, jetzt geht in euer Land und jetzt packen sie all das Zeug, was sie haben. Es war nicht viel, aber das, was sie hatten, packen sie auf diese Wagen oder keine Ahnung, wie sie es geschleppt haben und sind losgezogen, voller Euphorie. Das neue Land, da fließt Honig, da fließt Milch. Es ist cool dort, es wird schön, der Herr hat uns verheißen. Aber es war kein Ausflug in den nächsten Stadtpark. Es war nicht ein Picknick. Sie hatten Familie dabei, sie hatten Vieh dabei und alles wollte versorgt werden. Und man geht etwa von 2,5 Millionen Menschen aus, die dort durch die Wüste zogen und auf dem Weg in eine neue Heimat. Und unterwegs müssen sie merken, die Milch, der Honig ist noch gar nicht da. Ich habe noch nichts davon gesehen. Sie waren auf dem Weg in diesem Niemandsland. Und in diesem Niemandsland, wo sie gerade waren, hielt sich keiner freiwillig unnötig länger auf. Man hat zugesehen, dass man schnell durch ist und man musste die Route ganz genau planen, damit man von Wasser zu Wasser es schafft. Es war kein Spaziergang. Und in unserer Begebenheit wäre Wasser ausreichend gewesen. Einfaches Wasser. Sie hatten einfach Durst. Ich weiß nicht, ob und wie viele Reserven sie noch hatten. Vielleicht hatte der eine mehr oder der andere weniger. Aber auch der nächste Stopp brachte kein Wasser mit sich. Wasser, das sie so dringend brauchten. Wisst ihr, es lässt sich sehr leicht über Wasser reden, wenn man weiß, man hat da ein Glas Wasser stehen. Ich bin fies, ne? Aber es tut gut. Wenn man weiß, wo der nächste Wasserhahn ist, wenn man weiß, da um die Ecke steht eine Wasserflasche, da hole ich mir das. Aber das war nicht dort so in der Wüste, in diesem Niemandsland. Sie hatten einfach nur Durst und es gab weit und breit kein Wasser. Und man geht davon aus, Psychologen gehen davon aus, dass wenn es gibt so eine Pyramide von Bedürfnissen und man sagt, die unterste Bedürfnis sind so, also Essen, Trinken und alles andere blendet man einfach aus, wenn die unterste und dass das Bedürfnis nicht gestillt ist. Heutzutage ist noch WLAN und Strom wichtig. Genau, für die jüngere Generation vielleicht. Aber Trinken und Essen ist wichtig. Und genau das passiert bei den Israeliten. Sie fangen an, nichts anderes außer ihren Durst zu sehen. Und das treibt sie so weit, dass Mose um sein Leben bangen muss. Er sagt, Herr, was soll ich machen? Denn noch, es fehlt nicht viel, dann muss ich um mein Leben bangen. Ich meine, lass uns mal einfach in ihre Situation versetzen. Wie sollte das auch gehen? Sie waren, wenn sie bei jedem zweiten Stopp ein Hindernis hatten. Bei jeder zweiten Sache lief irgendwas schief. Kamen Schwierigkeiten auf, die sie so vorher nicht auf dem Schirm hatten. Probleme, die ihnen die Sicht, diese Weitsicht genommen haben und versperrt haben. Die Vorfreude auf das gelobte Land so Dämpfer ausgesetzt waren. Und jeder weitere Dämpfer, die Motivation, die dann mittlerweile doch nicht mehr so hoch war, einfach doch nochmal gedämpft hat. Ich weiß nicht, ob du ihnen nachempfinden kannst. Wie würde es uns gehen, wenn wir von einer Sache nicht so überzeugt sind? Alle machen mit und sagen, naja, es bleibt mir ja keine Wahl, ich ziehe mit. Und dann jeden zweiten Schritt, kommt irgendwas dazwischen und irgendwas läuft schief und irgendwann sagen wir, pff, das kann doch gar nicht gut gehen, oder? In diesem Licht wird ihr Verhalten vielleicht etwas verständlicher. Ich denke, dass es sich von dem Verhalten, wenn wir das so nachdenken, mein Leben, dass sich das von dem Verhalten der Wüstengeneration gar nicht so sehr unterscheiden würde, wenn wir in dieser Situation sein würden. Denn dieses Verhalten, diese Einstellung ist sehr, sehr menschlich. Und ich möchte gar nicht so mit dem Finger auf die Wüstengeneration zeigen, weil ich merke, dass es mir oft genauso geht. Wir sehen meistens nur meine Sicht, unsere Sicht, nur mein Problem, weil es mir näher ist, weil ich es am besten verstehe, weil es logisch ist, weil es mich betrifft, weil es mein Durst ist. Ich weiß nicht, ob du solche Zeiten kennst in deinem Leben. Vielleicht bist du gerade so in einer Wüstenabschnitt. Eine Durststrecke, Zeiten des Umbruchs. Aufgebrochen, aber noch nicht angekommen. Und schon lauert das erste Hindernis, das uns den Wind aus den Segeln nimmt. Das gelobte Land ist noch nicht hinter der nächsten Abbiegung, sondern es sind keine Palmen da, sondern nur die nächsten Enttäuschungen. Es ist ein Niemandland dazwischen. Und vielleicht dauert es nicht immer so wie bei den Israeliten, dass es 40 Jahre gedauert hat. Nein, vielleicht nicht so lange, aber immer gefühlt immer ein bisschen zu lang. Es könnte schon etwas passieren. Von mir aus könnte schon die Lösung da sein. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, obwohl es sehr, sehr lange her ist, meine Ausbildung. Ich habe einen Bauzeichner gelernt. Das war in den 90er Jahren. Genau, also sehr lange her, aber ich weiß noch ganz genau, der Anfang der Ausbildungszeit war so eine Dürrezeit. Also als Bauzeichner muss man so mit speziellen Stiften, wir mussten noch alles von Hand machen, zeichnen, muss man spezielle Stifte haben, heißen Rapidographen. Und die haben so eine Nadel und deswegen muss man sie genau in einem Winkel halten, damit sie schreiben. Und man muss die Schrift üben. Und jetzt war es so, dass ich die ersten Wochen und die ersten, also Monate meiner Ausbildung, diese Schriftübungen gemacht habe. So ein DIN A0 Zeichenbrett vom Kopf und dann Schriftübungen und Linien gezeichnet. Also ich musste das ja irgendwie hinkriegen. Ich bin da schier eingepennt über diesem Brett. Mein Chef ging vorbei, er hat es genau gesehen. Aber er wusste, ich musste diese Sachen lernen. Und ich kann euch sagen, das war staubig, das war trocken. Keine Aussicht, nichts, keine, es war so sinnlos für mich damals. Das war eine sehr, sehr lange Zeit. Linien und Schriftübungen, wochenlang, von morgens bis abends. Ich weiß nicht, ob du solche Zeiten kennst. Vielleicht nicht unbedingt Linien und Schriftübungen. Vielleicht sind die Sachen bei dir viel existenzieller. Wirkliche Durchstrecken, wo kein Sinn, kein Ziel zu erkennen ist und nur noch diese Wüste hinter dir lassen möchtest. Solche Situationen nehmen uns die Sicht und engen unseren Blick ein. Und wir verlieren den Gesamtüberblick, fixieren uns nur auf das, was fehlt, nur auf das, was nicht da ist. Und wir fangen nur auf das Hier und Jetzt uns zu fokussieren, weil ich dieses Fehlende, diesen Durst, dieses Problem, nur das muss behoben werden. Und wenn der Durst quält, dann werden die Töne schon mal rauer. So ein Durst kann für vieles in unserem Leben stehen. Was machen, sagen, empfinden wir in solchen Situationen? Wenn die Freunde wegziehen und ich mich umorientieren muss. Wenn das Geld knapp wird, wenn die Freude fehlt, einfach nur, es fehlt jeden Morgen, ich stehe auf, es ist keine Freude da. Ich schlepp mich durch den Tag. Wenn die Gesundheit schwindet, Kinder aus dem Haus gehen, Kinder eigene Entscheidungen treffen, die ich nicht so nachvollziehen kann. Was machen wir da? Was sagen wir da? Was denken wir da? Was empfinden wir da? Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Warum ich? Warum jetzt? Warum? 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 Und schon bin ich in der Wüste, mitten unter dem Volk Israel, fixiert auf meinen Durst. Es geht um meinen Durst. Ich bin so dankbar, dass wir diese Begebenheit in der Bibel überliefert haben. Nicht nur diese Höhepunkte, wo alles toll, alles schön ist, sondern wirkliche Durststrecken. Wie gehen Menschen damit um? Was können wir daraus lernen? Was sollen wir daraus machen? Wisst ihr, bei jedem anderen Volk wäre es normal, diese Reaktion normal gewesen. Nur nicht beim Volk Israel, weil sie so viel erlebt haben. Und bei jedem anderen draußen in der Welt würden wir sagen, es ist normal, diese Einstellung, dass man nur negative Sachen sieht, dass man sagt, sich so auf das eigene Ding fixiert. Aber nur nicht bei uns, bei Christen. Es geht mir nur gar nicht darum, dass wir alles schön malen und sagen, ja, wir schweben 10 Zentimeter über dem Boden, wir machen uns nie Füße dreckig, also alles ist toll und wenn es nicht toll ist, läuft was falsch in deinem Leben? Überhaupt nicht, nein. Also mein Leben zeigt etwas ganz anderes. Die nächste Verse verdeutlicht es, dass Mose versucht, hier dem Volk aufzuzeigen, was sie eigentlich da machen. Denn das ist weit ernster, als sie es wahrscheinlich vermutet haben. Das war nicht nur eine blöde Laune. Da ist nicht nur jemand zufällig der Kragen geplatzt. Dahinter steckt mehr und sie haben es wahrscheinlich auch nicht im Blick gehabt. Sie haben wahrscheinlich nicht so die Sicht gehabt, was da gerade passiert. Und in den nächsten Versen wird uns das Problem geschildert. In 2. Mose 17, 2 bis 4 und Vers 7. Und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen? Dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt. Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Und Vers 7, da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und mit dem Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Dieses Ereignis hatte weitreichende Folgen und Konsequenzen. So, dass der Ort einen Namen bekommen hat. Also nur wichtige, ganz wichtige Stationen haben immer wieder einen Namen bekommen. Und so ein Ort war dieser. Dieser Ort sollte sie immer an etwas ganz Bestimmtes erinnern. Massa und Meriba. Hader und Streit. Immer wenn sie an das gedacht haben, immer wenn diese Worte kamen, hieß es, keine ruhmreiche Geschichte in der Geschichte unseres Volkes. Dieser Ort wird auch an anderen Stellen in der Bibel erwähnt. Dieses Ereignis wurde zu einem Sprichwort. Immer wenn man sagte Massa oder Meriba in Israel gesagt wurde, wusste jeder Bescheid. Über mehrere Generationen hinweg. Und das ging auf diese Begebenheit zurück. Es war zu einem Symbol, zu einem Sprichwort geworden. und zwar über Jahrtausende hinaus. In 5. Mose 9, Vers 22, das ist ja nur 40 Jahre weiter, oder so um den Dreh, da sagt Mose, so erzündet ihr den Herrn auch in Tabera und in Massa und bei den Lustgräbern. Mose fasst das zusammen und sagt, hey, das war nichts Ruhmreiches, da habt ihr Gott erzürnt. Da werden ein paar Beispiele auch aus der Geschichte genannt, wenn es weitergeht, wo die Zuhörer und Leser sich daran, das in Erinnerung zu rufen. Massa war auch dabei. Diese Einstellung, dieses Handeln wiederholte sich 40 Jahre lang, sodass Gott am Ende der Wüstenwanderung in 5. Mose 16, Vers 6 sagte, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen. Und dann kommt ein Beispiel, wie ihr ihn versucht habt in Massa. Das ist unsere Begebenheit. Das ist dort passiert. Etwa 40 Jahre vergangen, und man muss ja bedenken, die Generation, die das damals gemacht hat, die war ausgestorben. Die gab es nicht mehr. Aber jeder im Volk Israel wusste, wenn Massa und Meriba gesagt wurde, wusste jeder Bescheid, was da passiert ist. Das war so gravierend, das war so heftig, dass jeder wusste das. Jesaja steigert es nochmal in einer Begebenheit. Wir machen jetzt einen Sprung von mehreren hundert Jahren. Und Jesaja sagt zum König Ahas in Jesaja 7, Vers 11, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, sagt Jesaja dem Ahas. Deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach, ich will's nicht fordern. Warum? Damit ich den Herrn nicht versuche. Ich will es nicht fordern. Gott schlägt ihm vor und sagt, fordere mir ein Zeichen. Ich will es dir machen. Ich will es dir zeigen. Ich will es dir beweisen. Aber er sagt, nein, Moment. In diese Kategorie möchte ich nicht hinein. Ich möchte nicht, dass hier das passiert, was vor mehreren hundert Jahren schon mal passiert ist. Das heißt, im Volk Israel war das ein No-Go. Das war ein Tabu. Das durfte niemals wieder passieren. In dem Psalmen wird die Geschichte Israels reflektiert. Und da heißt es, unter anderem wird auch dieses Ereignis genannt. Im Psalm 106, Verse 11 bis 13 heißt es, Gott half ihnen aus der Hand dessen, der sie hasste, und erlöste sie von der Hand des Feindes. Und die Wasser bedeckten die Widersacher, dass nicht einer übrig blieb. Da glaubten sie an seine Worte und sangen sein Lob, aber sie vergaßen bald seine Werke. Im Psalm 95 heißt es, verstocket euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste. Sie verstockten ihr Herz. Im Psalm 78, Vers 40, wie oft trotzten sie ihm in der Wüste und betrübten ihn in der Einöde. Sie versuchten Gott immer wieder und kränkten den Heiligen Israels. Sie kränkten Gott. Diese Einstellung und dieses Verhalten waren kränkend. Die Frage, mit der sie sich beschäftigen, ist der Herr unter uns oder nicht? Ich meine, sie haben es doch gesehen. Sie haben es leibhaftig erlebt. Ich meine, war da nicht so irgendwas mit Feuersäule und Wolken, eine Wolke bei Tag und Feuersäule bei Nacht? Also ich würde mir sehr wünschen, dass ich sowas hätte. Bei jeder Weggabelung in meinem Leben so ein sichtbares Zeichen, klar und deutlich. Also deutlicher als dort ging es doch nicht. Ist der Herr unter uns oder nicht? Mit anderen Worten, kennt er meine Situation? Weiß er, wie es mir gerade geht? Weiß er, wo es lang geht? Ist er fähig, uns daraus zu befreien? Das meint unter anderem Gott zu versuchen. Zu sehen, wie weit kann ich etwas ausreizen? Wie weit kann ich gehen, bis es knallt, bis es platzt, bis der Geduldsfaden reißt? Ich meine, wer Kinder hat, weiß, wie es geht, wie das funktioniert. Ja? Kinder versuchen immer, die Grenzen auszureizen und noch ein bisschen mehr zu machen. Ja? Ich meine, so ähnlich war das fast hier. Ja? So, hey, was soll denn das Ganze hier? Das Volk fordert, gib uns Wasser. Der Blick zurück ist realer als der Blick nach vorn, aber eben zu weit zurück. Auf einmal war das, was vorher Sklaverei war, gelobtes Land. Es war doch viel schöner in Ägypten. Wir hatten alles, was wir brauchten. Ich weiß nicht, was es ihnen bringen würde, wenn sie Mose umbringen würden. Keine Ahnung. Der einzige Mann, der weiß, wo es lang geht, dem Gott klar gesagt hat, was gemacht, aber sie waren so weit und es zeigt den Ernst der Lage, dass sie es ernst meinten. In seinem Buch Veränderung schreibt James McDonald, dass unsere Lebensumstände nicht das Entscheidende sind. Unser Leben prägen Höhen und Tiefen und das wird sich nie ändern. Tut mir leid, wenn ich euch jetzt die Illusion nehme, aber es ist halt so. Ja, es bringt nichts, wenn wir sagen, es wird alles toll, es ist alles schön und nachher gehen wir raus und es ist nicht so. Es wird so bleiben. Und er schreibt dann in seinem Buch, er sagt, es herrscht nahezu allgemeine Übereinstimmung, dass das Leben zu 10% aus dem besteht, was uns widerfährt, das, was wir nicht verändern können, und zu 90% aus unserem Umgang damit. Zu 90% besteht unser Leben aus dem, was wir daraus machen, wenn wir in eine Situation kommen. 10% das, was uns widerfährt, was wir nicht ändern können, und 90% aus dem, was wir daraus machen. Und unsere Einstellung definiert, wie wir mit der einen oder anderen Situation, wie wir mit der einen oder anderen Person umgehen. Das heißt, dass es normal ist, dass wir mal in so einer Wüste landen. Das ist normal. Das ist das Selbstverständliche in unserem Leben. Davon müssen wir ausgehen. Sie gehören zu unserem Leben dazu. Entscheidend ist, mit welcher Einstellung wir dieser Situation ins Auge blicken. Wie gehen wir mittendrin, wenn wir drinstecken, damit um? Wie wir schlussendlich damit umgehen. Und deswegen ist es so enorm wichtig, an unserer Einstellung zu arbeiten, unsere Einstellung zu untersuchen und uns für eine positive Einstellung zu entscheiden. Es ist sogar wichtiger als unsere Vergangenheit, sagt Charles Swindoll. Ja, viele sagen, ja, ich kann nichts für, meine Vergangenheit hat mich halt definiert. Nein, Vergangenheit ist nicht wichtig, Einstellung ist wichtig. Wie gehe ich hier, jetzt, mittendrin, jetzt um? Jetzt habe ich die Wahl, mich zu entscheiden, für eine Vorgehensweise zu entscheiden, etwas zu tun, jetzt und nicht damals. Es ist wichtiger als meine Bildung. Es ist wichtiger als meine finanzielle Mittel. Es ist wichtiger als Erfolg oder Misserfolg. Es ist wichtiger als mein Ruf, meine Probleme, die Meinung anderer über mich, meine Stellung oder meine Umstände. Meine Einstellung jetzt und gleich zu dieser Sache ist wichtiger als alles andere. Sie nährt das Feuer in mir oder erstickt meine Hoffnung. Meine Einstellung dazu sagt, dass Gott mit mir ist und mit Gott kann ich alles schaffen, auch die Wüste zu durchqueren. Oder sie stellt alles in Frage und sagt, es hat keinen Wert, hat keinen Sinn, lassen wir es doch bleiben. Wisst ihr, es ist normal, dass wir mal zweifeln. Gott verlangt ja von dem Volk Israel damals auch kein blindes Vertrauen. Und das tut er auch von uns heute nicht. Er gibt ihnen ganz, ganz viel im Vorschuss. Ich meine, sie haben es ja erlebt, sie haben es ja gesehen. Gerade vor ein paar Wochen haben sie erlebt, wie sie durch das Meer trockenen Fußes gegangen sind. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Witz kennt. Dann kommt ein Junge aus der Kinderstunde und sagt, der Vater sagt, was habt ihr denn heute in der Kinderstunde erlebt? Und dann sagt der Junge, ach, Vater, Papa, das glaubst gar nicht, was sie da uns alles erzählt haben. Er sagt, erzähl mal. Ja, sagt er, weißt, das war, als das Volk Israel so vor dem Schilfmeer stand und nicht durch konnte, da hat Mose mal kurz sein Handy gezückt, hat die israelische Marine dann gerufen und dann sind die da mit Schiffen gekommen und dann, als die Ägypter da waren, hat er wieder gezückt und dann kam die Luftwaffe. Und dann sagt der Vater mal, Moment, mal stopp mal, das hört sich ja ein bisschen, also das kann ja ganz alles nicht sein. Er sagt, wenn ich sie erzähle, so wie die mir das da erzählt haben, dann glaubst du es erst recht nicht. Ja, ich meine, sie haben Dinge erlebt, die schier unglaublich sind. Aber sie haben es erlebt. Sie waren noch am Leben, im Gegensatz zu den Ägyptern, die dort, die nicht mehr am Leben waren. Es ist normal, dass wir zweifeln, aber es muss irgendwann mal dieser Vertrauen, dieses Ausdruck des Vertrauens kommen, wo ich sage, so wie Thomas, er hat gesagt, bis ich die Wundmale in den Händen Jesu nicht sehe, glaube ich nicht. Und Jesus hat ihn gar nicht korrigiert oder noch irgendwas. Er sagt nur, Thomas, hier, kannst mal schauen, kannst mal reinlegen. Und dann muss der Moment kommen, wo wir sagen, mein Herr und mein Gott, ich vertraue dir. Ich traue dir, ich vertraue dir, ich gehe mit dir, du bist mein Gott. Wo wir anerkennen, dass er Gott ist und nicht ich. Es nicht immer alles nach meinen Wünschen, nach meinen Vorstellungen gehen soll, sondern dass er auch mal Dinge anders machen kann, damit wir anders werden, damit wir uns entwickeln, damit wir weiterkommen. Ich frage mich ganz oft, wie viele Orte auf der Landkarte meines Lebens Massa und Meriba heißen. Wo ich einfach dastehe und sage, habe ich mir anders vorgestellt. Und die Frage quält mich, Gott, bist du noch da? Gott, wo soll das hingehen? Was soll das alles? Und wie soll das alles gehen? Dabei kann ich doch sicher sein. Dabei weiß ich doch. Und in den Liedern haben wir das gesungen. Haben gesagt, du bist der Herr, du bist Gott, du bist mein Zufluchtsort. Wenn ich nur zurückschauen würde, würde ich feststellen, dass Gott versorgt. Wie oft habe ich ihn vergessen? Vielleicht mein Herz verstockt, vielleicht ihn durch meine Einstellung gekränkt, indem, dass ich gefragt habe, bist du überhaupt noch da? Dabei habe ich ihn noch vor 2 Tagen so deutlich, so klar gehört, gespürt, erlebt. Und dann kommt der Alltag, der Montag und man ist wieder in dem Trubel drin und man vergisst die Sachen wieder. Ich habe überlegt, vielleicht sollten wir mal aufhören, um die Gegenwart Gottes zu bitten, sondern anfangen zu danken. Bewusst zu danken, du bist da. Und danke, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Ich danke dir, dass du einen Durchblick hast. Ich danke dir, dass es weitergeht. Die Einstellung und Verhalten des Volkes zeigt, dass sie Gott nicht vertraut haben. Sie konnten und wollten das Gute in Gott nicht oder nicht mehr sehen. Denn das drückt die Frage, ist Gott unter uns oder nicht, aus. Und dann greift Gott in diese Handlung ein. Verse 5 bis 7 lesen wir. Der Herr sprach zu ihm, tritt vor das Volk und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab und deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herausfließen, sodass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten in Israel. Die Erzählung endet abrupt. Es wird davon ausgegangen, dass es genauso geschehen ist. Es wird nicht mal erzählt, wie es dann tatsächlich geschehen ist. Nüchterne Schilderung nach einem Streit. Massa und Meriba. Ich habe mich beim Vorbereiten dieser Begebenheit gefragt, warum zögert Gott es immer so hinaus? Er könnte es doch auch ganz anders machen. Bevor diese Situation kommt. Bevor das Ganze hochkocht, bevor dieses zum Streit kommt. Meine Güte, muss man das so? Warum muss ich so lange auf sein Handeln, auf sein Eingreifen warten? Und zwei Antworten sind mir da eingefallen. Kann es sein, dass nicht wir so lange auf Gott warten müssen, sondern er auf uns wartet? Schau mal, er sagt zu Mose, nimm mal deinen Stab und geh los. Und wenn du losgehst, wirst du sehen, ich bin schon da. Ich werde schon an der Stelle sein. Er ist schon da, er wartet an der Quelle. Er ist die Quelle, er hat die Lösung. Und wenn es um Durst geht, sagt Jesus in Johannes 7, Vers 37, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Er ist die Quelle. Aber die Frage ist, Gott ist da, aber die Frage ist, wo sind wir? Wo bin ich? Wo suche ich, wo versuche ich meinen Durst zu stillen? Massa und Meriba, da gibt es kein Wasser. Da gibt es nichts. Und da steht Jesus und sagt, hey, komm zu mir. Komm zu mir, ich will dir geben. Dein Lebensdurst will ich stillen. Du wirst Leben haben in Überfluss. Er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Und er sagt, wer einmal davon trinkt, wird nie mehr dürsten. Kann es sein, dass diese Situationen im Leben des Volkes Israels und auch in unserem Leben nicht dazu da sind, um Gott zu prüfen, sondern uns? Um uns zu prüfen, wo stehe ich? Wie weit geht mein Vertrauen Gott gegenüber? Auch wenn ich nicht den Überblick habe, auch wenn ich nicht den Durchblick habe. Gerade dann, wenn nicht alles glatt läuft, zu sagen, ich suche deine Lösung. Ich vertraue dir. Ich nehme es jetzt aus deiner Hand. Ich vertraue, dass es gut mit mir meinst. Auch wenn ich es nicht jetzt verstehen kann und jetzt auch noch gar nicht sehen kann, wie es sein muss. Ich meine, wir haben ja vorhin das Lied gesungen, dass Gott alle Berge gerade machen wird, dass er alles ebnen wird. Aber was passiert, wenn er es nicht tut? Lauren Daigle singt in ihrem Lied Trust in You: Wenn du die Berge nicht bewegst, die mir im Weg sind, wenn du das Wasser nicht teilst, dass ich da durchlaufen kann, wenn du nicht Antwort gibst, wenn ich zu dir schreie, was mache ich dann? Und im Refrain singt sie immer wieder, ich will vertrauen, ich will vertrauen, ich will dir vertrauen. Hört euch das Lied mal an, heute Mittag. Ich will dir vertrauen. Die Frage, ob Gott kann, will und wird, beantwortet er gleich, ja, er kann, ja, er wird das machen. Die Frage ist, wo bin ich, will ich? Gott ist nicht eingeschränkt. Er kann und wird, wenn wir wollen. Interessant fand ich, dass er Mose sagt, dass er den Stab mitnehmen soll, mit dem er den Nil geschlagen hat. Damals ist aus Wasser Blut geworden. Mose hat wahrscheinlich auch gedacht, macht keinen Sinn, gibt kein Wasser. Hat aber trotzdem mitgenommen. Und ich habe mich gefragt, wie viel Wasser da kommen musste. Ich meine, 2,5 Millionen Menschen, Vieh, es muss ja ein ganzer See gewesen sein, oder? Das muss ja die Landschaft komplett verändert haben. Da muss ja eine Oase entstanden sein, weil so viel Wasser kam. Ich meine, die konnten ja nicht jeden Tropfen aufnehmen. Das heißt, da ist viel auch nochmal verloren gegangen. Das muss einen ganzen Landstrich verändert haben. Aus einer Wüste wird eine Oase, weil irgendjemand durstig ist und Wasser braucht. Das heißt, es geht nicht nur um die eine Person, sondern auch um viele drumherum. Es kann eine Oase entstehen. In 1. Korinther 10 fasst Apostel Paulus die Wüstenwanderung zusammen und zieht wichtige Lehren für die Korinther und sagt dort, dass die Wüstenwanderung des Volkes Israels ein Beispiel sind. Und in diesem Zusammenhang steht 1. Korinther 10, Vers 13, wo es heißt, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Auch in unserem Leben werden Durststrecken kommen, aber wir haben die Zusicherung von Gott in diesem Vers, dass wir es schaffen werden. Dass diese Durststrecke, dass wir sie meistern können und werden. Sie wird uns nicht kaputt machen. Sondern wir werden nicht verdursten, sondern sie soll uns nur zur Quelle treiben. Denn er macht es so, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass du und dass ich es, dass wir beide es ertragen können. Das ist doch eine gewaltige Zusage. Für heute Morgen, für heute Nachmittag und ganz besonders für morgen Morgen, wenn es in den Alltag geht. Deswegen redet Rick Warren in einer seiner Andachten, die ich letztens gehört habe, sagt er, du kannst dich getrost zu einem Ja entscheiden, bevor Gott dir etwas sagt. Sag einfach ja, weil er dich ans Ziel bringen wird, weil er uns ans Ziel bringen wird, wo die Fahne dann wedeln wird und wir alles, wo es wirklich, wo es ans Ziel, wo es gut sein wird. Gott möchte unser Vertrauen. Vielleicht musst du es neu schreiben lernen, neu buchstabieren lernen. Vielleicht musst du sagen, ich will gern, aber ich kann nicht. Hilf mir dabei. Und vielleicht sollten wir es auf Stein meißeln und nicht auf Sand, weil der Sand, der vertreibt ganz schnell. Und schon wieder haben wir es vergessen. Gott möchte unser Vertrauen. Und das Ende deiner Durststrecke hängt von deiner Einstellung zu dem ab, der diesen Durst löschen kann. Jesus Christus. Und deswegen liegt es an uns. Wird es ein Fragezeichen oder wird es ein Ausrufezeichen? Und ich wünsche uns, dass wir an dieser Einstellung, an diesem Vertrauen Gott gegenüber, dass wir es ihm ausdrücken können. Jeden Tag aufs Neue. Jeden Morgen, wo ich den Fuß aus dem Bett mache, zu sagen, Jesus, ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst. Ich vertraue dir, dass dieser Tag etwas ganz Tolles bringt. Und dann, wenn es auch nicht so toll wird, zu sagen, es hat einen Sinn. Auch diese Durststrecke hat einen Sinn und ich vertraue, dass es weitergeht. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich an jeden von euch. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir wissen dürfen, dass du uns Gewissheit gibst. Es ging dir nicht darum, dass wir irgendwo hin und her schlendern und in Ungewissheit leben. Nein, du wolltest, dass wir uns gewiss sind, dass du uns ans Ziel bringen wirst, dass du einen Plan für unser Leben hast, dass du auch in schwierigen Situationen in unserem Leben den Durchblick hast. Und ich danke dir dafür, dass wir dir unser Vertrauen ausdrücken dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir diese Gewissheit haben dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Gewissheit, dieses Vertrauen dir jeden Tag aufs Neue, gleich morgens, egal wie die Situation ist, dass wir es dir entgegenbringen können. Ich vertraue dir. Ganz egal, was passiert. Ich vertraue dir. Ich lebe mit dir. Ich möchte dich verherrlichen. Ich möchte, dass du durch mein Leben scheinst und leuchtest. Vielen Dank dafür, dass du uns hilfst. Vielen Dank dafür, dass du uns in der da wirklich unterstützt und dass wir mit dieser Gewissheit in den Tag gehen dürfen. Amen.